Cambridge International Examinations. Pre-U German Principal Course 9780, Paper 2, May-June 2015. Part 2. Listening Comprehension. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Hörtext 1. Studenten ohne Unterkunft.
Zum Start des neuen Sommersemesters strömen wieder tausende Studenten an die Hochschulen. Bezahlbare Unterkünfte sind allerdings knapp. Ich spreche mit Katrin Weber vom Frankfurter Studentenwerk über diese Krise. Frau Weber, droht zum Sommer jetzt eine erneute Wohnungsnot unter Erstsemestern?
Nein, die Lage im Sommersemester ist normalerweise etwas weniger kritisch als in den Wintersemestern, da weniger neue Studenten an die Hochschulen kommen.
Wird es Notunterkünfte geben?
Nicht zum Sommersemester. Aber für das Wintersemester werden wir als Übergangsquartier einige Gemeinschaftsräume in unseren Wohnheimen einrichten.
Was haben jene Studenten gemacht, die im vergangenen Wintersemester keinen Wohnheimplatz bekommen haben?
Ah, diese Studenten haben wirklich ein Problem. Viele mussten in überteuerte Wohnungen oder in Unterkünfte mit niedrigem Standard ziehen und kommen nun aus ihrem Mietvertrag nicht heraus, auch wenn wir ihnen nun endlich einen Platz anbieten können.
Was kann man also machen, um das Problem zu lösen?
Wir haben im vergangenen Jahr über Zeitungen und unsere Webseite private Vermieter gebeten, sich bei uns zu melden. Diese Kampagne hat gut geklappt und wir werden sie dieses Jahr wiederholen.
Was, glauben Sie, ist die Hauptursache des Problems?
Die Studenten bevorzugen Unterkünfte in Hochschulnähe. Dies ist wegen vollgepackter Stundenpläne auch verständlich. Dadurch wird die Wohnungssuche aber auch schwieriger.
Und private Investoren? Welche Rolle spielen Sie in der gegenwärtigen Krise?
Wir begrüßen das Engagement privater Investoren, obwohl sie hauptsächlich Studenten mit höherem Budget nützen. Die Zahl der Studenten, die sich teurere Wohnungen leisten können, ist nicht sehr hoch. Was wir vor allem brauchen, sind zusätzliche, bezahlbare Unterkünfte für Studenten mit kleinerem Geldbeutel. Hörtext 2. Rosinenbomber 1948. Herr Hallison, Sie waren einer der Piloten, die während der Luftbrücke im Juni 1948 West-Berlin mit Lebensmitteln versorgt haben. Wie sind Sie aber eigentlich auf die Idee gekommen, Süßigkeiten aus dem Flugzeug zu werfen?
Ich war gerade dabei, Filmaufnahmen vom zerstörten Berlin zu machen. Direkt am Stacheldrahtzaun des Flughafens Tempelhof. Plötzlich rannten etwa 30 Kinder von der anderen Seite des Zauns auf mich zu. Sie besaßen nichts mehr. Und deshalb wollte ich ihnen etwas geben. Irgendetwas. Aber alles, was ich in der Tasche hatte, waren 2 Streifen Kaugummi. Die habe ich in 4 Stücke geteilt und durch den Zaun gereicht. Es war unvorstellbar. Aber es gab keinen Streit. Ich wollte unbedingt mehr tun.
Und wie haben Sie Ihren Plan umgesetzt?
Meine Kameraden und ich haben Schokolade in kleine Päckchen eingewickelt und an Fallschirmen aus Taschentüchern gehängt. Nachdem das geklappt hatte, haben wir Woche für Woche neue Süßigkeiten abgeworfen.
Wie konnten die Kinder ihre Maschine von den vielen anderen Versorgungsflugzeugen unterscheiden?
Tja, das war tatsächlich schwierig. Schließlich startete und landete alle 3 Minuten ein Flugzeug in Tempelhof. Also habe ich den Kindern gesagt, beim Landeanflug werde ich mit meinen Flügeln hin und her wackeln. Als wollte ich euch zuwinken. So bin ich dann auch zu meinem Spitznamen gekommen. Onkel Wackelflügel.
Hat Ihr Kommandant etwas von dieser heimlichen Aktion bemerkt?
Nach ungefähr 3 Wochen veröffentlichte ein deutscher Journalist einen großen Zeitungsartikel über die Schokoladenfallschirme. Und bald darauf stapelten sich auf den Schreibtischen im Hauptquartier die Kinderbriefe an Onkel Wackelflügel. Ich dachte, jetzt gibt's Ärger. Aber meinem Kommandanten gefiel die Idee so gut, dass ich die offizielle Erlaubnis bekam, weiterzumachen.
Und dann?
Immer mehr Piloten taten es mir gleich. Und schließlich erfuhren auch einige Schulkinder in Amerika von der Sache und schickten uns kiloweise Süßigkeiten und selbstgebastelte Fallschirme.
Toll! Hörtext 3. Eine Initiative gegen Lichtverschmutzung. Immer mehr Straßenlaternen machen europaweit die Nacht zum Tag. Dagegen protestiert die Initiative gegen Lichtverschmutzung. Wir sprechen mit ihrem Mitglied, Andreas Hausmann. Herr Hausmann, erzählen Sie mir von Ihrer Initiative.
Größtenteils informieren und beraten wir Städte und Firmen über Beleuchtungsanlagen. Außerdem helfen wir bei der Errichtung von Sternenparks, also Orten, wo es in der Nacht noch völlig dunkel ist. Sie faszinieren die Besucher, weil hier der Sternenhimmel noch deutlich sichtbar ist. Als weitere Aufgabe haben wir Messprogramme etabliert, die die Lichtverschmutzung untersuchen.
Nimmt die Lichtverschmutzung zu?
Die Zahlen sind tatsächlich alarmierend. Messungen aus der Schweiz zufolge sind meist nur noch 200 bis 500 Sterne für das Auge sichtbar. In der Innenstadt noch weniger. Früher waren es ungefähr 2500.
Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit die Lichtverschmutzung abnimmt?
Man sollte sich auf abgeschirmte Beleuchtung, das heißt zielgerichtetes Licht, umstellen. Und auch einfach mal das Licht ausmachen. Es nützt niemandem, den Himmel zu beleuchten. Und wir brauchen keine beleuchtete Kirche mitten in der Nacht.
Sind in diesem Zusammenhang Gesetze nötig?
Die EU muss sich des Themas annehmen und maximale Lichtmengen gesetzlich festlegen. Einige Regionen Italiens und das Land Slowenien haben schon Gesetze eingeführt. Hier werden spezielle Leuchten eingesetzt, die das Licht nur auf die Straße lenken, weniger blenden und die Lichtverschmutzung reduzieren. Es ist das erste wirksame Gesetz. Und andere EU-Staaten folgen schon diesem Beispiel.
This is the end of the recorded material.